geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Herzlich willkommen bei der Sendereihe Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Thema ist heute das 6. nachhaltige Entwicklungsziel, Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser- und Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten. Im Studio sind für euch
Uwe
und Hermine. Nach einer kurzen Vorstellung der Unterziele und Maßnahmen sprechen wir mit Katja Römer von der Deutschen UNESCO-Kommission über den Weltwasserbericht der Vereinten Nationen 2017. Im zweiten Teil geht es um die Situation in Thüringen und eine Alternative zur weit verbreiteten Wassertoilette. Außerdem haben wir diesmal noch zwei konkrete Anregungen für euch. Bevor es losgeht, noch eine Musik.
Ihr hört die Sendung Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Wir sprechen heute über das 6. globale Nachhaltigkeitsziel, Wasser- und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Auch hier gibt es wieder eine Reihe von Unterzielen. Ganz grundsätzlich sollen bis 2030 alle Menschen Zugang zu einwandfreien und bezahlbarem Trinkwasser haben.
Im gleichen Zeitraum sollen angemessene und gerechte Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreicht werden. Vor allem der Notdurftverrichtung im Freien soll ein Ende gesetzt werden, insbesondere unter Beachtung der Bedürfnisse von Frauen, Mädchen und Menschen in prekären Situationen.
Die Wasserqualität soll bis 2030 gesteigert werden und dafür die Verschmutzung verringert werden. Deshalb sollen keine gefährlichen Chemikalien und Stoffe eingebracht werden und der Anteil unbehandelten Abwassers halbiert werden. Die Wiederaufbereitung von Wasser soll beträchtlich gesteigert werden, um die Möglichkeiten einer gefahrlosen Wiederverwendung weltweit zu verbessern.
Auch die Effizienz der Wassernutzung soll in allen Sektoren wesentlich steigen und eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleistet werden. Dadurch soll die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen erheblich verringert werden.
Um bis 2030 eine integrierte Bewirtschaftung von Wasserressourcen auf allen Ebenen umzusetzen, soll gegebenenfalls auch grenzüberschreitend zusammengearbeitet werden.
Und als letztes Unterziel wird der Schutz und die Wiederherstellung wasserverbundener Ökosysteme wie Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse und Grundwasserleiter und Seen bis 2020 genannt.
Um diese Ziele zu erreichen, werden zwei vordringliche Maßnahmen aufgezählt. Einmal die internationale Zusammenarbeit und Unterstützung der Entwicklungsländer beim Aufbau von Kapazitäten für Aktivitäten und Programme im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung. Dazu zählen Wassersammlung und Speicherung, Entsalzung, effiziente Wassernutzung, Abwasserbehandlung sowie Wiederaufbereitungs- und Wiederverwendungstechnologien.
Und zum Zweiten die Verstärkung und Unterstützung von lokalen Gemeinwesen bei der Mitwirkung an der Verbesserung der Wasserbewirtschaftung und der Sanitärversorgung. Nach der nächsten Musik sprechen wir mit der Pressesprecherin der deutschen UNESCO-Kommission, Katja Römer, über die globalen Herausforderungen und den Weltwasserbericht.
Conservando en la memoria popular el año que el estudiante pereció por protestar, masacrado injustamente al defender un ideal.
La castigada necesita con no olvidamos, mucho menos perdonamos.
Telefon begrüßen wir Katja Römer, die Pressesprecherin der deutschen UNESCO-Kommission. Guten Tag, Frau Römer.
Guten Tag.
Die UNESCO ist ja eher als UN-Organisation für Bildung und Kultur bekannt. Weshalb beschäftigen Sie sich zusammen mit 31 anderen UN-Organisationen mit dem Thema Wasser?
Die UNESCO ist für Bildung und Kultur bekannt. Sie beschäftigt sich aber auch seit der Gründung bereits mit dem Themenbereich Wissenschaft. Und hier geht es konkret um die Kooperation, internationale Kooperation in der Wissenschaft. Dazu zählen beispielsweise die Sozialwissenschaften genauso wie die Naturwissenschaften. Und darin ist eben auch das Thema Wasser verankert. Das Gemeingut Wasser ist eine globale Ressource. Und so liegt es dann eben auch nahe, dass seine Erforschung und auch die Entwicklung von Lösungsstrategien zur Bewirtschaftung von Wasser ebenfalls auf internationaler Ebene koordiniert werden. Und genau das tut die UNESCO.
Wasser hat als Grundlage des Lebens auf der Erde eine immense Bedeutung. Wie sieht es denn nun aus mit der Verfügbarkeit an Trinkwasser global gesehen?
Der Weltwasserbericht 2017 hat nochmal deutlich gemacht, dass heute 2/3 der Weltbevölkerung in Gebieten leben, die mindestens einen Monat pro Jahr von Wasserknappheit betroffen sind. Hier sehen wir also, um die Verfügbarkeit von Trinkwasser ist es nicht gut bestellt. In etwa 500 Millionen Menschen leben heute in Gebieten, in denen der Wasserverbrauch die Menge der lokal verfügbaren und auch erneuerbaren Wasserressourcen um das Doppelte übersteigt. Besonders gefährdet sind Gebiete, in denen nicht erneuerbare Ressourcen wie zum Beispiel fossiles Grundwasser weiter schrumpfen. Denn hier ist man tatsächlich im Übermaß abhängig vom Transfer von Wasser aus wasserreichen Gebieten. Damit manchmal auch finanziell abhängig eben von anderen Ländern oder Regionen und bezahlbare Alternativen werden hier dringend gesucht. Wenn wir uns die Prognosen ansehen für die nächsten Jahre, aber auch Jahrzehnte, dann wird die Nachfrage nach Wasser erheblich steigen. Das ist der Fall für die Landwirtschaft, die auch heute schon global gesehen für 70% der Wasserentnahme verantwortlich ist, aber auch für die Industrie und die Energieproduktion. Wir sehen weltweit den allgemeinen Trend zur Verstädterung und damit einhergehend auch den Ausbau von städtischen Versorgungs- und Sanitärsystemen. Das wird notwendig sein und wird zu einer steigenden Nachfrage im Wasserkontext beitragen. Hier sind Lösungsansätze notwendig.
Und welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die globale Wasserversorgung?
Einen großen. Angesichts des Klimawandels wird sich voraussichtlich die Häufigkeit und auch die Intensität von Hochwasser- und auch Dürreereignissen in vielen, gerade Flusseinzugsgebieten der Welt verändern. Und das hat einen unmittelbaren Einfluss auf die globale Wasserversorgung. Dürren können sich ganz drastisch, das wissen wir alle, auf das Wohlergehen der Menschen vor Ort auswirken. Wenn kein Wasser mehr vorhanden ist, fehlt nicht nur das Trinkwasser, sondern eben auch das Wasser zur Bewirtschaftung in der Landwirtschaft beispielsweise und in anderen Bereichen. Es hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Böden werden unfruchtbar und weitere Dinge, die tatsächlich dann erneut sich auf den Menschen auswirken, sind Folge des Klimawandels und einer Wasserknappheit. Wir können zum Beispiel nach Syrien gucken. Die aktuelle Krise in Syrien wurde unter anderem durch eine historische Dürreperiode ausgelöst. Auch da ist also deutlich, Wasserknappheit kann zu sehr vielen anderen Herausforderungen und Bedrohungsszenarien führen. Die Szenarien zum künftigen Klimawandel prognostizieren, dass Wasserangebot und Nachfrage weiter auseinanderklaffen werden, als sie das bisher schon tun.
Ja, das ist die Seite des Wasserangebotes. Der Weltwasserbericht 2017 hat sich dabei mal ausführlich dem Thema Abwasser als ungenutzte Ressource gewidmet. Die Sanitärversorgung und auch die Entsorgung von Abwässern ist auch bei den globalen nachhaltigen Entwicklungszielen ein Thema. Da geht es unter anderem um eine angemessene und gerechte Sanitärversorgung. Was ist denn darunter zu verstehen und weshalb ist das ein wichtiges Thema?
Genau, das Nachhaltigkeitsziel 6 beinhaltet eben nicht nur den Zugang zu Wasser und eine angemessene Wasserwirtschaft, sondern tatsächlich auch den Zugang zu verbesserten Sanitäranlagen. Das kann Gesundheitsrisiken maßgeblich reduzieren, das heißt der Zugang zu Toiletten, zu angemessenen Waschanlagen etc. Eine verbesserte Abwasserbehandlung kann zu weiteren Vorteilen für die Gesundheit führen. Wir haben gesehen, dass zwar seit 1990 rund 2,1 Milliarden Menschen Neuzugang zu verbesserten Sanitäreinrichtungen erhalten haben. Wir sehen aber auch, dass immer noch 2,4 Milliarden Menschen verbleiben, die keinen solchen Zugang haben. Das ist eine enorme Zahl. 1 Million Menschen verrichten ihre Notdurft sogar weiterhin im Freien. Das heißt, sie haben überhaupt keinen Zugang zu Sanitäranlagen. Was hat das für Auswirkungen? Wir haben Zahlen vorliegen aus dem Jahr 2012. Da starben schätzungsweise 842.000 Menschen in Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen aufgrund nicht nur von verunreinigtem Trinkwasser, sondern auch unzureichender Handhygiene oder eben unzureichenden Sanitärdienstleistungen. Das macht die Dringlichkeit dieses Feldes nochmal ganz deutlich.
Das Nachhaltigkeitsunterziel zur Sanitärversorgung spricht auch von den besonderen Bedürfnissen von Frauen, Mädchen und Menschen in prekären Situationen. Wovon sind diese besonderen Bedürfnisse gekennzeichnet?
Das ist ganz unterschiedlich. Das sind ja unterschiedliche Gruppierungen. Wir sehen zum Beispiel, Slumbewohner sind häufig auf nicht an die Kanalisation angeschlossene Gemeinschaftstoiletten angewiesen. Teilweise müssen sie ihre Notdurft im Freien verrichten oder entsorgen auch Fäkalien über Plastikbeutel. Man nennt das manchmal auch fliegende Toiletten. Und Gründe für den seltenen Einsatz von Gemeinschaftstoiletten sind hier schlichtweg fehlendes Wasser, schlechte Instandhaltung und auch die Kosten für die Nutzer. Wenn wir uns jetzt die Gruppe von Frauen und Mädchen anschauen, dann ist es besonders problematisch für sie, einen geeigneten Ort für ihre Notdurft zu finden. Und Gründe dafür sind häufig mangelnde Sicherheit, mangelnde Hygiene, aber eben auch das Schamgefühl, was mit der Verrichtung der Notdurft im Freien oder auch in Gemeinschaftstoiletten einhergeht.
In Deutschland und in industrialisierten Ländern werden Abwässer zumeist behandelt. Wie sieht die Situation in anderen Ländern aus?
Dort sieht sie anders aus. Im weltweiten Schnitt werden Schätzungen zufolge weniger als 20% des Abwassers in irgendeiner Form behandelt. Das ist also eine extrem niedrige Zahl. In Ländern mit geringen Einkommen sind es sogar nur 8%. In Ländern mit Einkommen im unteren Durchschnittsbereich 28% und im oberen Durchschnittsbereich 38%. Also alle liegen weit unter 50%. Lediglich Länder mit hohem Pro-Kopf-Einkommen behandeln im Schnitt in etwa 70% ihres kommunalen und industriellen Abwassers. Hier sehen wir, das sind deutlich höhere Zahlen, aber auch dort sind wir weit von den 100% entfernt. Die zu behandelnden Abwassermengen werden in Zukunft auch weiter deutlich zunehmen, insbesondere eben in schnell wachsenden urbanen Räumen in Entwicklungsländern. Hier sind also neue Lösungsansätze notwendig.
Und was sind die Folgen des Einleitens unbehandelter Abwässer in die Umwelt?
Es gibt diverse Folgen, eben habe ich schon genannt. Das kann bis zu Sterbefällen reichen. Industrie und Bergbau leiten zum Beispiel oft Lösungsmittel, Kohlenwasserstoff ein, die Landwirtschaft Stickstoff, Phosphor oder Kalium. Und das führt dann zu einer unerwünschten Zunahme in Gewässern an Nährstoffen. Nährstoffe hört sich jetzt zunächst mal positiv an, in dem Feld ist es aber nicht positiv. Denn wenn zu viele Nährstoffe sich in den Gewässern befinden, dann ist damit verbunden nutzloses und schädliches Pflanzenwachstum. Relativ neu, ein weiteres Feld und noch ein bisschen zu wenig erforscht, sind Hormone, Antibiotika, Steroide in Abwässern und deren Einfluss auf Umwelt und Gesundheit. Auch hier ist weitere Forschung notwendig, um eben tatsächlich beurteilen zu können, welche Auswirkungen das Einleiten dieser Stoffe in die Umwelt hat.
Schadstoffe aus der Industrie stellen ein hohes Gefahrenpotenzial für Wasservorkommen dar. Aber welches Eigeninteresse sollte die Industrie an der Vermeidung von Verschmutzungen haben oder gar an der Aufbereitung von Abwässern?
Die Industrie selber braucht Wasser und dieses kann auch in der Industrie mehrfach genutzt werden. Wir sehen, dass wahrscheinlich auch hier der Bedarf steigen wird. Und eine Mehrfachnutzung ist beispielsweise zum Kühlen oder auch zum Wärmen möglich. Bis zum Jahr 2020 wird der Markt für industrielle Abwassernutzung Schätzungen zufolge um 50% wachsen, eine enorme Zahl, wie wir sehen. Hier besteht also tatsächlich ein großer Bedarf seitens der Industrie selber, sich an dieser Lösung zu beteiligen, denn anderweitig wird es wahrscheinlich nur schwer möglich sein, diesen Bedarf an Wasser in der Industrie auch decken zu können.
Im Weltwasserbericht wird Abwasser auch als kosteneffizient nachhaltige Quelle für Energie, Nährstoff und weitere nützliche Nebenprodukte benannt. Wie lässt sich denn aus Abwasser Energie gewinnen?
Energie kann beispielsweise in Form von Biogas oder auch zur Erwärmung, Kühlung oder Elektrizität zurückgewonnen werden. Da gibt es Technologien zur Energierückgewinnung durch Aufbereitungsprozesse, zum Beispiel mittels Klärstammen, die in Kläranlagensystemen integriert sind. Diese können dann zu energieneutralen oder gar Nettoenergie produzierenden Anlagen machen, statt wie heute wichtige Verbraucher von Energie zu sein. Wir sehen auch, dass wir Energierückgewinnung durch die Betriebskosten und die Kohlenstoffbilanz von Anlagen senken können, was höhere Erträge durch Kohlenstoffgutschriften und auch Emissionshandel ermöglichen kann. Ein letzter Punkt vielleicht noch als weiteres Beispiel, Energierückgewinnung außerhalb des Betriebsgeländes kann auch erfolgen durch Klärschlammverbrennung in zentralisierten Anlagen. Dabei genutzt werden dann thermische Aufbereitungsprozesse. Das sind also tatsächlich relativ komplexe Prozesse, die dazu führen können, dann die Energie zurückgewinnen zu können und aus Abwasser einen Nutzen ziehen zu können.
Was muss die Weltgemeinschaft und damit auch Deutschland tun, damit Wasser nachhaltig bewirtschaftet wird und auch verfügbar bleibt?
Verbesserte Abwasserbehandlung, mehr Wasserwiederverwendung und die Rückgewinnung nützlicher Nebenprodukte sind hier drei zentrale Punkte, an denen die Weltgemeinschaft arbeiten muss. Sie tragen zur Vermeidung von übermäßiger Wasserentnahme und eben auch zu Ressourceneinsparungen in Produktions- und Wirtschaftsaktivitäten bei. Nur so können wir den Weg ebnen hin zu einer ausgewogenen Kreislaufwirtschaft. Und genau das muss das Ziel sein. Nur dann können wir von Nachhaltigkeit sprechen. Was ist dafür notwendig? Nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich natürlich weltweit. Allgemein kann man sicher sagen, dass beispielsweise entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen notwendig sind, um genau diese Voraussetzung zu schaffen. Wir brauchen eine solide Informationsbasis, nicht nur zu den Herausforderungen, zu den Problemen, sondern eben auch zu Lösungsansätzen in der Wasserbewirtschaftung. Im Kontext der Abwasserverwendung, über die wir jetzt gesprochen haben, müssen wir sicher auch zunächst mal eine gesellschaftliche Akzeptanz herschaffen. Zunächst wird es nicht jedem ersichtlich sein, warum wir Abwasser wieder aufbereiten sollten und gegebenenfalls sogar dem Trinkwasser zuführen sollen. Das mag bei dem einen oder anderen zunächst mal Ekel hervorrufen und da gilt es, breit zu informieren und eben ein Verständnis herzuleiten, dass dies möglich und auch nicht gesundheitsbedenklich ist. Und nicht zuletzt, wie bei eigentlich fast allen Dingen, ist natürlich eine angemessene Finanzierung all dieser Maßnahmen notwendig. Wir sehen, dass Investitionen in die Wasserinfrastruktur sehr kosteneffizient sein können und auch positive Erträge in verschiedenen Wirtschaftszweigen bewirken können. Dafür müssen diese Investitionen natürlich aber erstmal erfolgen. Notwendig bei all dem ist natürlich keine kurzzeitige, sondern eine Langzeitplanung und auch eine effektive Finanzierung eines verbesserten Wassermanagements. Hier sind alle Länder weltweit gefragt, Lösungen zu finden.
Dann hoffen wir, dass sich da recht bald etwas tut, damit bis 2030 das Ziel einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Wasser und einer Sanitärversorgung für alle erreicht werden kann. Wir bedanken uns bei Katja Römer, der Pressesprecherin der Deutschen UNESCO-Kommission.
Ich danke Ihnen.
Take a pair, I come in ocean blue, violet and green.
Zu Gast im Studio ist Frank Porst, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie. Herzlich willkommen bei Radio Frei.
Guten Tag.
Herr Porst, in meiner Wahrnehmung ist Wasserver- und Entsorgung zuerst eine kommunale Aufgabe. Die Stadtwerke versorgen mich in Erfurt mit Trinkwasser, der Entwässerungsbetrieb kümmert sich ums Abwasser. Was ist Ihre Aufgabe als Abteilung Wasserwirtschaft in einer Landesanstalt?
Das ist richtig, dass die Abwasserentsorgung und die Wasserversorgung in Deutschland eine kommunale Aufgabe ist. Das ist in Thüringen überall so, das ist auch natürlich in Erfurt so. Und die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie hat einen etwas anderen Bezug zur Abwasserentsorgung. Wir befassen uns mit der Förderung von Abwasseranlagen. Das heißt, immer wenn große Abwasseranlagen errichtet werden, zum Beispiel Kläranlagen, dann sind wir in dem Förderverfahren mit drin. Wir prüfen also diese Kläranlagen, ob sie entsprechend groß genug sind, damit auch nicht zu teuer werden und ob sie das Abwasser auch hinreichend reinigen. Darüber hinaus befassen wir uns mit der Prüfung von Abwasserbeseitigungskonzepten. Das heißt also, jeder Abwasserverband und auch die Stadtwerke hier in Erfurt sind verpflichtet, Abwasserbeseitigungskonzepte zu erstellen. Und unsere Aufgabe ist es dann, diese fachlich zu prüfen. Darüber hinaus hat die Landesanstalt für Umwelt und Geologie im Bereich der Wasserwirtschaft noch einige andere Aufgaben zu erfüllen. Beispielsweise stellen wir Daten zur Verfügung für die Ermittlung von Überschwemmungsgebieten. Wir betreiben die Hochwassernachrichtenzentrale in Thüringen. Das heißt, die Wasserstände von den Pegeln in Thüringen laufen dort auf und geben dann die entsprechenden Informationen im Hochwasserfall, wie der jeweilige Wasserstand an den Pegeln ist und damit eben auch die Möglichkeit für die Feuerwehren und die Wasserwehren darauf dann entsprechend zu reagieren. Wir überwachen in Thüringen auch die Gewässer, also auch das Grundwasser hinsichtlich Menge und auch Qualität. Und wir begleiten in der Landesanstalt auch die Umsetzung der europäischen Umweltrichtlinien. Dazu gehört unter anderem auch die vielleicht bekannte Wasserrahmenrichtlinie. Weiterhin sind wir für die Gewässerunterhaltung an den Gewässern Erstordnung zuständig. Das heißt, wir sorgen dort für die entsprechende Gehölzpflege. Wir steuern dort die wasserwirtschaftlichen Anlagen. Wir sorgen dafür, dass Bäume, die in das Gewässer gefallen sind, entfernt werden, damit sie im Hochwasserfall eben nicht vor Brücken zu Aufstauungen führen. Und wir bauen auch Deiche in Thüringen und andere Anlagen, die dem Hochwasserschutz dienen. Darüber hinaus gestalten wir die Gewässer ein Stück weit auch naturnah. Ein schönes Beispiel hier in der Region ist die Gera im nördlichen Stadtgebiet von Erfurt.
Ja, also ein vielseitiges Aufgabengebiet. Ich würde trotzdem erst noch mal allgemeiner fragen. Unsere Sendereihe Geborgte Zukunft beschäftigt sich mit den globalen nachhaltigen Entwicklungszielen. Und Ziel 6 fordert die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser. Was darunter zu verstehen ist, wäre vielleicht noch mal ganz spannend zu erfahren. Und wie ist das denn in Thüringen? Gibt es da genügend Wasser, also vermutlich erstmal Trinkwasser? Und ist denn die Bewirtschaftung, die wir derzeit haben, aus Ihrer Sicht nachhaltig?
Ja, nachhaltig ist eine Bewirtschaftung von Wasser meines Erachtens dann, wenn es also gelingt, Wasser, wenn es gebraucht wurde, dann auch wieder so einzuleiten, dass es wieder als Ressource, als Wasserressource zur Verfügung steht. Sprich also, dass es wieder so genutzt werden kann, wie es für viele Dinge gebraucht wird, zum Beispiel auch für das Trinkwasser. Dass es aber eben auch in einer Qualität zur Verfügung steht und eingeleitet wird, die die aquatischen Lebensgemeinschaften nicht schädigt. Mit der Verfügbarkeit ist das so eine Sache. Wenn man die Verfügbarkeit nach der Menge berücksichtigt oder betrachtet, dann ist es so, dass unsere Grundwasserspeicher in Thüringen ganz gut gefüllt sind. Und das heißt, dass jede bisher genehmigte Nutzung mengenmäßig absehbar auch weiterhin möglich ist. Wir haben hinreichend Trinkwassertalsperren in Thüringen. Manch einer stellt dann schon die Frage, braucht man diese Talsperren denn wirklich? Da möchte ich einen Blick in die Zukunft werfen. Alle reden über den Klimawandel und das bedeutet für Thüringen, dass prognostiziert ist, dass die Winter wärmer werden, aber auch regenreicher, dafür die Sommer heißer und trockener. Und dann kann es durchaus sein, dass wenn lange Trockenphasen bestehen, dass man froh ist, wenn man die ein oder andere Talsperre noch als Ressource in der Hinterhand hat. Was die Verfügbarkeit bezüglich der Güter angeht, da ist es eher so, dass wir auch hier bei den Trinkwassertalsperren eine sehr gute Qualität zur Verfügung haben. Jeder Teetrinker schätzt das weiche Wasser aus den Talsperren. Bei der Qualität der Grundwasserkörper muss man das Ganze etwas differenzierter betrachten. Knapp 30% unserer Grundwasserkörper haben in Thüringen keinen guten Zustand. Und das hängt mit der Landwirtschaft ein Stück weit zusammen, aber auch mit dem Bergbau. Stichwort Kalibergbau, Wismut oder auch die Braunkohle, die im Osten Thüringens abgebaut wurde.
Aber man kann doch sagen, dass die Wasserversorgung für Haushalte, Industrie und Landwirtschaft langfristig in Thüringen gesichert scheint. Es ist dann eher eine Frage, ob die Qualität abgesichert werden kann. Rektor Trinkwasserversorgung, was gibt es denn da aus Ihrer Sicht für Gefährdungen? Also Sie haben jetzt schon gesagt, irgendwie Klimawandel beeinträchtigt die Niederschlagsmenge. Dann hatten wir irgendwie Bergbau und Landwirtschaft. Vielleicht können Sie da nochmal darauf eingehen, was das bedeutet für unser Trinkwasser.
Also ich denke zur ersten Frage, es ist sicher so, dass die Wasserversorgung langfristig in Thüringen hoher Qualität gesichert ist. Das liegt meines Erachtens an den handelnden Personen dort, also die Trinkwasserzweckverbände, die Stadtwerke oder auch die Thüringer Fernwasserversorgung. Die Kollegen dort verstehen ihr Handwerk, die stellen also Trinkwasser einer sehr guten Qualität und zu einem angemessenen Preis auch zur Verfügung. Wenn man sich also mal vorstellt, was Trinkwasser in Thüringen kostet, im Landesdurchschnitt etwa 2 Euro pro Kubikmeter. Das bedeutet, wenn man das auf einen Literpreis umrechnet, sind das 0,2 Cent. Ja, also 0,2 Cent, dafür kriegt man im Supermarkt keinen Liter Trinkwasser zu kaufen. Und die Qualität ist eben auch im Vergleich zu dem Wasser, was in Plastikflaschen im Supermarkt angeboten wird, garantiert nicht schlechter, eher besser. Ja, was gefährdet die Trinkwasserversorgung? Zunächst erstmal alles das, was Grundwasser und auch unser Talsperren Wasser gefährden kann. Da gibt es verschiedene Belastungsbereiche. Zum einen ist das sicher, sind das die Siedlungsbereiche. Wir haben mittlerweile auch bestimmte Medikamente im Grundwasser gefunden. Das hängt auch ein Stück weit mit defekten Abwasserkanälen zusammen. Ja, wir haben dann den Bereich der Landwirtschaft. Dort gibt es eine intensive Düngung in vielen Bereichen, auch besonders im Thüringer Becken. Und dort sind dann entsprechend höhere Nitratwerte im Grundwasser festzustellen.
Und was muss oder wird getan, um diese Gefährdung zu verringern oder gar ganz zu beseitigen?
Ja, welche Lösungsansätze gibt es, um die Gefährdung zu verringern? Wir haben die rechtlichen Vorgaben, Trinkwasserschutzzonen auszuweisen für die Bereiche, wo Trinkwasser gefördert wird. Und mit diesen Trinkwasserschutzzonen sind auch entsprechende Nutzungseinschränkungen verbunden. Es darf zum Beispiel kein Abwasser eingeleitet werden oder auch eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist dort eingeschränkt. Auch außerhalb von Trinkwasserschutzzonen gibt es in Deutschland einen besonderen Schutz des Grundwassers, sodass Einleitungen von Abwasser nur nach seiner sehr intensiven Reinigung möglich sind. In den Siedlungsbereichen selbst wird es darum gehen, die Abwasserkanäle regelmäßig zu überprüfen und wenn Schäden festgestellt werden, diese dann entsprechend zu sanieren. Hier haben wir noch Defizite in Thüringen. Das heißt, es wird darum gehen, diese Schäden sukzessive abzuarbeiten. Und ein Lösungsansatz, den es natürlich auch gibt, ist, dass man die Abwasserentsorgung in den Gemeinden weiter verbessert und dort entsprechend dafür Sorge trägt, dass möglichst wenige Schadstoffe in das Gewässer und damit letztendlich auch in das Grundwasser eingeleitet werden.
Abwasser ist ein gutes Stichwort. Vor welchen Problemen sehen Sie Thüringen denn zurzeit und auch in Zukunft?
Also wir haben natürlich im Bereich der Abwasserentsorgung in Thüringen schon seit der Wende relativ viel geleistet. Ja, die größeren gemeindlichen Gebiete, ich sage mal so größer 2000 Einwohner, die Orte, die sind mit modernen Kläranlagen ausgestattet. Mehr als 95% der Bürger dort sind auch an diese Kläranlagen bereits angeschlossen. Das war schon ein Aufwand, der zu leisten war. Es gibt allerdings in den ländlichen Regionen, ich sag mal in den gemeindlichen Gebieten mit weniger als 2000 Einwohnern, einen recht schlechten Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen, der ungefähr bei 30% erst liegt. Und das sind natürlich Situationen, die machen sich dann auch im Gewässer bemerkbar. Hinzu kommt, dass wir es mit einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung zu tun haben. Das erkauft man sich ein Stück weit mit Medikamenteneinsatz. Und diese Medikamente finden sich dann natürlich auch in den Gewässern wieder. Beispielsweise zu nennen sind also Funde von Ibuprofen, Diclofenac, das sind also Schmerzmittel, die recht häufig eingesetzt werden, oder auch das Antiepileptikum Carbamazepin findet man in unseren Gewässern. Ähnliche Probleme haben wir natürlich auch bei den Hormonen. Auch das ist landläufig bekannt, dass die Hormone in den Gewässern dafür sorgen, dass immer mehr weibliche Fische sich herausbilden.
Und was wird getan oder muss getan werden, um diese Probleme zu lösen?
Ja, zum einen geht es sicher darum, dass man die Abwasserentsorgung verbessert. Das heißt also, dass man den Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen erhöht oder dass man alternativ moderne vollbiologische Kleinkläranlagen errichtet. Hier gibt es insbesondere, wie gesagt, im ländlichen Raum die entsprechenden Defizite. Da muss man allerdings auch beachten, dass es im ländlichen Raum auch eine gewisse demografische Entwicklung gibt, dass also immer mehr Leute in die Städte ziehen und man sich dann natürlich mal fragen muss, ob es immer Sinn macht, zentrale Anlagen noch in den ländlichen Bereichen zu errichten.
Das ist ja vermutlich auch immer eine Kostenfrage, weil wenn ich dann irgendwie nur noch mit 5 Leuten im Dorf wohne, dann will ich ja nicht die Anlage alleine bezahlen.
Das ist eine Kostenfrage, wobei ja die Kosten im Bereich der Abwasserentsorgung sozusagen solidarisch getragen werden von allen Bürgern, die in dem Verbandsgebiet leben, sodass da spezifisch hohe Kosten in einem Ort nicht unbedingt nun die Abwassergebühr insgesamt nach oben treiben. Aber es ist schon richtig, wenn man also sich die Orte anschaut und die Bevölkerungsentwicklung dort, dann ist häufig eben auch mal eine Kleinkläranlage eine günstige Lösung. Und günstige Lösung sollte man im Regelfall dann auch anstreben.
Und diese Kleinkläranlagen würden dann auch die Erfordernisse erfüllen, wie jetzt eine große Anlage?
Grundsätzlich ja. Es gibt also auch dort verschiedene Kleinkläranlagen. Es gibt also die sogenannten vollbiologischen Kleinkläranlagen. Das sind die Anlagen, die die Mindestanforderungen erfüllen. Es gibt aber eben auch Anlagen, die in der Lage sind, Phosphor zu eliminieren oder eben auch bestimmte Medikamente, wenn man Membranfilteranlagen sich betrachtet. Also da gibt es verschiedene Anlagen auf dem Markt und da muss dann eben angepasst an die Gewässersituation die entsprechende Anlage ausgewählt werden. Und vielleicht noch ein Problem, wie man die Mikroschadstoffe, sprich also auch die Medikamente in unseren Gewässern beseitigen kann, beziehungsweise wie man sich diesem Problem nähern kann. Hier würde ich mir eine umfassende Betrachtung wünschen. Das heißt also, dass man beispielsweise beginnt bei der Entwicklung dieser Medikamente, dass dort das Thema Umweltverträglichkeit einen höheren Stellenwert bekommt, dass die Ärzte etwas vorsichtiger sind, was die Menge an Medikamenten angeht, die verschrieben werden. Auch jeder Einzelne kann dort seinen Beitrag leisten, indem er diese Medikamente bewusst einsetzt und eben auch dafür Sorge trägt, dass verbrauchte Medikamente nicht in der Toilette und damit über die Kläranlagen im Gewässer landen. Und last but not least gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese Mikroschadstoffe oder auch Medikamente aus dem Wasserkreislauf herauszuholen, indem man die Kläranlagen mit besseren Reinigungsstufen ausstattet, sodass also auch die Kläranlage Erfurt beispielsweise mal irgendwann eine Förderreinigungsstufe brauchen wird.
So ein kleiner Aufruf vielleicht zum Abschluss an die, die zuhören. Geht mit Medikamenten und ja, Wasser an sich bewusst um, dann bleibt es uns auch noch länger erhalten. Und Gewässer und die Natur bleibt intakt. Vielen Dank an Frank Porst, den Abteilungsleiter Wasserwirtschaft der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie aus Jena. I drove 10 hours just to see you, just to relive where my heart was, just to face what I have missed, what 5 years time has done to us. We grow old, our faces change, our minds and hearts have been rearranged, our bodies tired with the coming age. Our days are numbered and we're not getting any younger, so why not come alive with me?
geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Im Studio begrüßen wir Carsten Holzapfel, seines Zeichens Diplom-Ingenieur für Wasserwirtschaft und Spezialist für alternative Abwasser- und Sanitärsysteme. Herzlich willkommen, Carsten.
Guten Tag.
Aus dem Weltwasserbericht der UNESCO-Kommission haben wir erfahren, dass die Abwasser- und Sanitärversorgung weltweit für viele Menschen problematisch ist. Aber wie ist die Situation in Deutschland und speziell in Thüringen?
In Thüringen haben wir einen Anschlussgrad von 80%. Das heißt, von 80% der Bevölkerung wird zurzeit das Abwasser gesammelt, soweit ich weiß. Die anderen 20 reinigen ihr Abwasser auch irgendwie, aber halt nicht ausreichend.
Bislang dachte ich ja immer, Abwasser ist alles, was an benutztem Wasser das Haus verlässt und in der Kläranlage ankommt. Bei der Vorbereitung auf die Sendung habe ich jetzt von Gelbwasser, Braunwasser, Grauwasser, Schwarzwasser und Schmutzwasser gelesen. Kannst du uns aufklären, weshalb Wasser so bunt sein kann?
Na, bunt ist gut. Na, Schmutzwasser ist eigentlich der Überbegriff. Häusliches Schmutzwasser ist die Bezeichnung für unser Abwasser, was wir darunter verstehen. Das heißt, wir schütten alles in eine Rohrleitung und am Ende transportieren wir die riesengroßen Mengen mit einem riesen Aufwand und mit Verlusten in die sogenannten Kläranlagen. Und da wird versucht, das, was wir da mit dem Wasser vermischt haben, wieder rauszuholen. Also wir reden ja hier nur über den häuslichen Bereich, nicht über den industriellen oder sowas. Also wenn man sich anguckt, wo das Abwasser herkommt, dann fällt als erstes die Toilette auf. Wir kennen das ja nur als Wassertoiletten. Das heißt, da wird auch in den Toiletten nichts getrennt. Das heißt, das Wasser, was von den Toiletten abläuft, das nennt man Schwarzwasser. Und alles, was dann aus dem Haushalt sozusagen noch übrig bleibt, Badewanne, Dusche, Geschirrspüler, Waschmaschine, das nennt man Grauwasser. Also Grauwasser ist im Prinzip das gesamte häusliche Abwasser ohne Fäkalien. Wenn man sich die Fäkalien nochmal ein bisschen genauer anguckt, um mal auf die Farben zu kommen, ja, dann kann man die Sache nochmal trennen. Also Fäkalien ist ja die Summe aus den festen Ausscheidungen, man sagt Fäces, und den flüssigen Ausscheidungen, man sagt Urin. Und wenn das alles mit Wasser weggespült wird, dann kann man das unterscheiden in Braunwasser und in Gelbwasser und die Summe ist dann Schwarzwasser. Wenn man es nicht mit Wasser wegspült, dann nennt man das Urin und Fäces.
Was sind Probleme, die aus unseren Abwässern entstehen?
Ja, also in erster Linie entsteht aus den Abwässern erstmal das Problem, dass die einen hohen Sauerstoffbedarf haben. Das heißt, da sind ein Haufen organische Stoffe drin, die ja noch einen hohen Energieinhalt haben und das sind natürlich für die Mikroorganismen, ist das eine wunderbare Nahrungsgrundlage. Problem ist nur, dass die dafür Sauerstoff brauchen. Das heißt, wenn man das Abwasser jetzt direkt in einen kleinen Bach oder in See sogar einleitet, dann ist der Sauerstoff in diesem Gewässerkörper relativ schnell alle. So, und wenn der Sauerstoff alle ist, dann nutzen die Mikroorganismen andere Sauerstoffquellen. Was man letztlich dadurch merkt, dass es stinkt. So, das ist das eine Problem, also die organische Belastung. Wenn man diese organischen Inhaltsstoffe rausholt aus dem Abwasser, nennt sich das vollbiologische Abwasserreinigung. Das hört sich ein bisschen ökomäßig an, ist es aber überhaupt nicht. Das ist eigentlich nur die organischen Stoffe rausholen. Wenn man so will, ist das die zweite Reinigungsstufe. Die erste Reinigungsstufe ist einfach nur das Entfernen von Grobstoffen. Damit haben wir aber eigentlich die Abwasserprobleme bei Weitem noch nicht gelöst, weil dann gibt es noch die Nährstoffe, Stickstoff und Phosphor. Das wird also aus dem Abwasser rausgeholt. Das heißt, wenn die Nährstoffe ins Gewässer eingeleitet werden, dann sind die natürlich auch für die Pflanzen im Gewässer Nährstoff. Nicht nur für die Pflanzen auf dem Boden oder auf dem Acker. So, das wäre dann die dritte Reinigungsstufe, die Nährstoffentfernung. Dann kommen noch zwei neue Themen hoch. Schon seit einigen Jahren kommt das auch zunehmend in die Öffentlichkeit. Das ist die Hygienisierung. Das heißt, da geht es natürlich um Keime, Mikroorganismen, die unserer Darmflora entspringen. Das heißt Fäkalkeime. Da müsste extra eine Reinigungsstufe eingebaut werden. Das wäre dann die vierte, also die Hygienisierung. Und ein neues Problem, naja, was gar nicht so neu ist, das sind die sogenannten anthropogenen Spurenstoffe oder Störstoffe. Das sind also vordergründig Arzneimittelreste. Wir nehmen ja, ich glaube, 30.000 Tonnen im Jahr werden Arzneimittel in Deutschland verkauft. Ja, und die werden zu zwei Drittel überdosiert. Weil die natürlich ihre Wirkung nicht verloren haben. Das heißt, Hormone wirken auch im Gewässer weiter. Ne? Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Röntgenkontrastmittel, Antibiotika. So, die werden in den Kläranlagen, ich sag mal, nicht gezielt entfernt. Manche Arzneimittelgruppen bauen sich ab und lassen sich abbauen. Viele und auch sehr kritische nicht. Das heißt, die Östrogene gehen im Prinzip durch als eine Gruppe von den Hormonen. Ja, und die bewirken in den Unterläufen der großen europäischen Flüsse sogar eine Geschlechtsumwandlung der Fische. Es gibt auch Untersuchungen, dass in der Nähe von Kläranlagen selbst die Lurche eine Geschlechtsumwandlung erfahren durch die Östrogene. Ja, das wäre dann die fünfte Reinigungsstufe. Also wenn wir hier gut sind in Thüringen, dann haben wir eine vollbiologische Reinigung und große Kläranlagen, also auf jeden Fall die Erfurter, die haben noch eine dritte Reinigungsstufe, also die Nährstoffentfernung. Also auf der ganzen Strecke Abwasserreinigung ist noch vieles offen.
Eines deiner Spezialgebiete sind ja auch Pflanzenkläranlagen. Was ist denn dort anders als in einer klassischen Kläranlage?
Also erstmal zählen Pflanzenkläranlagen zu den sogenannten naturnahen Kläranlagen. Das heißt, man versucht, das möglichst naturnah nachzugestalten. So, das ist jetzt mehr oder weniger ein schöner Begriff. Bei technischen Kläranlagen arbeiten auch Mikroorganismen und das hat, wenn man so will, auch was mit der Natur zu tun. Für den Anwender ist es vielleicht interessant, dass die Pflanzenkläranlagen im Prinzip keinen Strom brauchen. Pflanzenkläranlagen haben keine oder nur sehr geringe technische Ausrüstung. Es gibt also keine Sensoren, Dosierungen und Einstellvorrichtungen. Nachteil ist, also jetzt praktisch würden Anwender des Pflanzenkläranlagen relativ viel Platz brauchen, so 4 bis 5 Quadratmeter pro Einwohner. Das muss im ländlichen Bereich nicht das Problem sein. Wenn die Anlage dann 2 Jahre in Betrieb ist, dann ist das für den Laien als Kläranlage nicht erkennbar. Das ist schlicht und einfach eine Schilffläche. Die Reinigungsleistung von Pflanzenkläranlagen beruhen ja im Prinzip auf der Nachgestaltung eines natürlichen Biotops und von der Verfahrenstechnik ist der ganz große Unterschied, dass bei Pflanzenkläranlagen der Boden mit benutzt wird. Ja, das ist bei klassischen aquatischen oder Systemen, die im Wasser funktionieren, überhaupt nicht der Fall. Und ich denke, dass die Nutzung des Bodens der ganz entscheidende Punkt ist dabei, weil wir damit eine viel größere Mikroorganismendichte haben, also auch solche Mikroorganismen wie Pilze zum Beispiel, die im aquatischen System so gut wie keine Rolle spielen, haben eine ganz große wichtige Bedeutung. Und weil in Böden die Mikroorganismendichte, ich denke, um 13er Potenzen höher ist als im Wasser, na, dann haben wir da noch den Boden so als Adsorptionsstoff, als Rückzugsort für Mikroorganismen, wenn sich die Bedingungen ändern. Insofern sind Pflanzenkläranlagen auch in der Lage, so Abwasserstöße oder unbekanntes Abwasser, also für die Mikroorganismen unbekanntes Abwasser auch zu behandeln, weil die Pufferkapazität viel größer ist, die Aufenthaltszeit ist viel länger, das heißt, die Mikroorganismen haben viel mehr Zeit, um sich anzupassen, um auch mal einen ungewöhnlichen Schub an Verdünnung oder sowas, der in der Toilette gelandet ist, eventuell abzubauen. Und dann haben Pflanzenkläranlagen noch einen relativ hohen Grad an Hygienisierung. Ja, das hat schlicht und einfach mit dem Bodenfilter zu tun.
Das heißt, die kommen auch mit den problematischen Stoffen wie Hormonen und Arzneimittel besser klar als die großen wasserbasierten Anlagen?
Ja, wenn man sagt besser, ist es sicher richtig. Aber ob das ausreichend ist, das ist immer noch die große Frage.
Still there on the run, so you wanna stones and harmless dangers printed on the wall. With no one's worried on before, you managed to read them a couple of times, but no more, but no more. This box is full of empty space, make ways and moves in certain case. So you wanna complete the motion maze, absolutely out of fun. The earth is still there on the run. So you wanna turn off the magic for everyone. When 100 times, when were there no surprise? Hungry crocodiles bite 100 times, bite 100 times, bite 100 times.
Dein Herz schlägt ja auch für Trockentrenntoiletten. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was das ist und weshalb du dich dafür so einsetzt?
Ja, das ist eigentlich der Schlüssel. Also ich habe mich vor vielen Jahren mal gefragt, was ist eigentlich mit dem Abwasser, wenn die Toilette fehlt oder wenn die Fäkalien fehlen? Also wenn das praktisch nicht mit eingetragen wird. Und wie gesagt, das war so in den 90er Jahren. Da war das noch relativ unbekannt. Da lief das noch unter Ecosan. Ein Professor Otterpohl in Hamburg hat das sehr vorangebracht. Ja, und wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass die Abwasserbehandlung im Prinzip notwendig wird durch die Wassertoilette. Das ist jetzt ein bisschen stark reduziert, aber wenn wir mal die ganzen Reinigungsstufen oder die Stoffgruppen nochmal betrachten, dann stellt man fest, dass so 60-70% der organischen Belastung ausschließlich nur von der Toilette kommen. Wenn es also weg ist, kann man sagen, ist die Kläranlage nur halb so groß. Als nächstes wird man feststellen, dass bei den Nährstoffen, Stickstoff zum Beispiel, der in Kläranlagen ein großes Problem ist und auch große Beckenvolumen und große Energieeinträge erfordert, um den Stickstoff aus dem Abwasser rauszuholen. Der Stickstoff kommt schlicht und einfach zu etwa 90% von der Toilette. Das heißt, wenn wir die Wassertoiletten nicht hätten oder die Fäkalien nicht im Abwasser hätten, dann könnten wir uns in der Kläranlage im Prinzip die dritte Reinigungsstufe sparen. Wäre nicht nötig. Hygiene, ja, Fäkalkeime, wo kommen Fäkalkeime her? Natürlich aus den Fäkalien. Arzneimittelreste, ja, wie werden Arzneimittelreste ausgeschieden? Über Urin und Fäces. Ich glaube nur sehr, sehr, sehr geringe Mengen über Schweiß, Haare oder sowas. Das heißt, wenn man die Fäkalien nicht im Abwasser hat, dann hat man einen Riesenschritt nach vorne getan. Dann kann man mit einfachsten Mitteln und Methoden kleine Kläranlagen bauen, die höchste Reinigungsleistungen haben. Oder sagen wir mal, beste Ablaufwerte. Nicht, weil die Anlagen jetzt so super gut sind, sondern weil viele von den zu entfernenden Stoffen im Abwasser gar nicht drin sind.
Gut, aber in den Fäkalien sind die Stoffe ja dann trotzdem drin. Was machen wir dann?
Ja, natürlich sind die Stoffe sind natürlich dadurch nicht weg. Aber sie sind eben reduziert auf die Fäkalien. Und wenn man die Fäkalienmenge sich mal betrachtet zum Gesamtabwasseranfall, dann stellt man fest, dass die Fäße so etwa 1 Promille ausmachen. Also ein Tausendstel von dem gesamten Abwasser, und bei dem Urin ist es so 1%, 1,3%. Also es ist unglaublich wenig, hat aber eine fatale Wirkung auf das gesamte Abwasser. Und was noch dazu kommt, dadurch, dass die Fäkalien jetzt mit diesen riesengroßen Mengen Wasser vermischt sind, wird eine Nutzung unmöglich oder nur mit riesigem Aufwand. Das heißt, wenn man die Stoffe nicht vermischt, dann kann man die als Wertstoffe einsetzen. Und um jetzt mal auf die Spurenstoffe oder die Schadstoffe zurückzukommen, die sind natürlich in den Fäkalien drin, logischerweise, aber man hat nur eine wesentlich kleinere Menge. Also man hat nur etwa 5%. Also wenn man eine Wassertoilette mit einer Trockentoilette vergleicht, dann sind die Mengen 5%. So, das heißt, man hat ganz andere Mengen, die man behandeln muss. Und man kann die auch sehr effektiv behandeln. Und die Sache wird natürlich noch interessanter, wenn man die Fäkalien jetzt auch noch trennt. Da muss man eigentlich gar nicht viel machen, weil wir machen das permanent bei jeder Toilettenbenutzung. Wir trennen das, weil unser Körper das einfach getrennt ausscheidet. Und dann wird man kurioserweise auch noch feststellen, dass etwa 90% von dem im gesamten Abwasser enthaltenen Stickstoff nur vom Urin kommen. Das heißt, wenn man also jetzt Wassertrenntoiletten installieren würde, das heißt, wo der Urin gesondert abgetrennt wird, dann bräuchte man auch die dritte Reinigungsstufe nicht. Also da haben wir nur den Urin. Und dann, weil man natürlich das wenig verdünnt hat, hat man die Chance, aus dem Urin solche Stoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium einfach rauszuholen und zurückzugewinnen.
Menschen, die in einer Mietwohnung wohnen, können wahrscheinlich kaum etwas an der Art und Weise ihrer Fäkalien- und Abwasserentsorgung ändern. Aber in Garten- und Wochenendgrundstücken, die sind oft nicht an die Kanalisation angeschlossen. Was kann dort das Problem sein und wie lässt sich das lösen?
Ja, also Mietwohnung kommt jetzt drauf an. Also wenn man so in den städtischen Bereich denkt, da wird sich sicherlich die Trockentoilette in Zukunft nicht wirklich durchsetzen. Da denke ich, werden andere Toiletten kommen. Und zwar meiner Meinung nach Vakuumtrenntoiletten. Freizeitbebauung oder Wochenendhäuser, Gartenhäuser, Bootshäuser, Skihütten. Da ist ein ziemliches Problem. Natürlich liegen die häufig im ländlichen Bereich, also in schönen Gegenden und damit auch meistens weit ab von irgendwelchen Kommunen oder Kanalisationen. So, damit hat man also, weil man auch nichts anderes kannte und nichts anderes wusste, Wassertoiletten eingebaut. Also erstmal hat man Wasser gelegt, dann hat man Wassertoiletten eingebaut und dann hat man überwiegend sogenannte abflusslose Sammelgruben installiert. Wie gesagt, das lief so in 70er Jahren. Die Gruben sind nur mittlerweile 50 Jahre alt, mindestens baufällig, oft undicht. Und ja, hier ist einfach die Toilette wieder der Schlüssel. Und zwar, wenn man sich das so gegenüberstellt, dann stellt man hier ganz kritisch und auch sofort wird das auch ökonomisch wirksam, stellt man fest, Wassertoilette 100%, Trockentoilette 5%. Also an Stoffmengen, die anfallen. Das heißt, wenn man eine abflusslose Sammelgrube hat, dann muss man von einer Wassertoilette und einer Person pro Jahr, das kann man jetzt natürlich zurückrechnen auf Gartenhäuser, weil in den wenigsten Gartenhäusern lebt eine Person das ganze Jahr, aber so als Bezugsgröße fallen etwa so 12.000 bis 15.000 Liter Abwasser an, nur von der Toilette. Wenn man eine Trockentoilette hat, fallen etwa 600 Liter an. Es ist nicht die Hälfte oder ein Drittel, es ist ein Zwanzigstel. So, und die größten Kosten bei dieser Entsorgung sind natürlich die Transportkosten und die verringern sich entsprechend. Also ich denke, man kann 90% Kosten einsparen.
Wir bedanken uns bei Carsten Holzapfel, Diplom-Ingenieur für Wasserwirtschaft, zu seinen Ausführungen über Abwasser- und Sanitärversorgung. Vielen Dank, Carsten.
Danke auch.
Thirsty for truth, grab yourself a drink. The philosophers are about to begin. I used to wonder how the world should really be. The philosophers enlightened me. The philosophers enlightened me. They seldom agree. has the only key, but he's got the wrong door. Yeah, I used to wonder how the world should really be. The philosophers enlightened me. The philosophers enlightened me. The philosophers enlightened me.
In der Sendereihe Geborgte Zukunft versuchen wir unseren Hörerinnen und Hörern, Ziele, Inhalte und Maßnahmen der Agenda 2030 und der globalen nachhaltigen Entwicklungsziele SDG näher zu bringen. Wer unsere Sendung regelmäßig hört, hat sicher schon gemerkt, dass die Thematik nicht immer leicht verständlich ist und deren Vermittlung an die berühmte breite Masse eine schwierige Mission ist. Dieser Schwierigkeit stellt sich auch die internationale Sommeruniversität des Climate Culture Communications Lab. Am Telefon begrüßen wir Joachim Borner aus dem Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung aus Berlin. Hallo Joachim.
Hallo Jan.
Eure Sommeruni wird mit den Schlagworten Transmedia Storytelling, Kultur des Klimawandels und Kommunizieren für die Zukunft angekündigt. Vielleicht kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur Einstimmung kurz erläutern, was mit diesen Schlagworten gemeint ist.
Es sind Schlagworte und teilweise erschrecken die, aber wir haben sie trotzdem genommen, weil sie auf eine Veränderung in der Kommunikation schon hinweisen. Wir haben ja mit solchen Phänomenen wie Klimawandel oder wie Verringerung der Biodiversität, jetzt könnte man sagen, eigentlich alles das, was unter planetarischen Leitplanken zu fassen ist, hochkomplexe und hochdynamische Veränderungsprozesse. Und da stecken wir als Menschen, als menschliche Kultur mittendrin und entdecken ein neues Phänomen, nämlich dass wir aufgrund der wissenschaftlichen Potenzen und Potenziale der Gesellschaft ahnen und erkennen können, was in der Zukunft auf uns zukommen könnte, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet. Aber wir haben noch keine passenden Kommunikationsformate gefunden, um handlungsauslösend darüber zu erzählen und zu berichten. Und diese Sommeruniversität, die wir jedes Jahr einmal in Santiago de Chile und einmal in Deutschland durchführen, auch immer unter Beteiligung von Künstlern, von Wissenschaftlern aus sehr verschiedenen europäischen und lateinamerikanischen Ländern, haben uns vorgenommen, daran zu arbeiten und danach zu suchen, wie denn Klimafolgen, Klimakultur, also Klimakultur würde ja bedeuten, wie würden wir gut als Gesellschaft funktionieren und mit dem Klimawandel umgehen, wie man das kommunizieren kann. Und wirklich ebenso in dem Sinne, wie stößt es uns an, uns betroffen zu fühlen und uns entsprechend zu verhalten. Und das ist einmal individuell natürlich gemeint, aber eben doch, wie organisiere ich mich, um in gesellschaftlichen Prozessen einen Umbruch, eine Transformation in Gang zu setzen. Also Transformation von einer sehr fossilen, sehr ressourcenverbrauchenden Produktionsstruktur und Lebensweise hin zu dem umgekehrt. Und das, was da in der Sommeruniversität dann passiert, ist eben einmal, dass wir danach suchen, wie könnte eine Zukunft aussehen oder wie könnten Zukünfte aussehen, also Alternativen in der Zukunft. Was deswegen wichtig ist, damit wir für die heutigen Entscheidungen und für die heutigen Maßnahmen, die man machen muss, eine Anleitung haben, eine Orientierung haben. Und die zweite Sache ist dann, dass wir versuchen, aus diesem Bild, was da entsteht, Geschichten zu erzählen und Geschichten zu machen. Also nicht rein argumentativ ranzugehen und zu sagen, ja, weil ein Anstieg der Temperaturen um weitere 2 Grad die und die furchtbaren Folgen auslösen könnte, müssen wir heute so zu handeln, sondern wie wäre denn ein Tag im Jahre 2050 oder in 2060? Wie würde man denn da leben? Wie würde man leben in unschönen Situationen? Wie würde man aber leben, wenn wir als menschliche Kultur damit produktiv umgehen, was da an Klimawandelfolgen entsteht? Das ist so der Ansatz. Und dann wird in den weiteren Schritten, in Workshops, in einzelnen versucht, das in unterschiedliche Formate zu übersetzen, also ein Videoclip zu drehen oder einen Podcast zu machen oder Gemälde zu malen oder ähnliches.
Also ganz kurz gesagt, klingt das ja so, als würde es darum gehen, nicht nur die Fakten, die bisher bekannt sind, einfach weiter verstreuen zu wollen in der Gesellschaft, sondern in Geschichten zu packen, ja, damit Menschen auch die Möglichkeit sehen zu handeln und sich damit identifizieren können mit diesen Fakten.
Ja, wenn die PIK-Leute, also die vom Potsdamer Klimafolgeinstitut kommen und sagen, ja, es wird ganz schlimm, wenn die 2 Grad überschritten werden, was löst denn das aus? Was kann denn das auslösen? Stehe ich eigentlich sehr ratlos, ohnmächtig dieser Sache gegenüber, ja? Jetzt kann man noch weiter argumentieren. Und was wir immer argumentieren, ist ja, dann steigt der Meeresspiegel, die Gletscher schmelzen, was wir ja schon haben. Okay, aber was hat das mit mir zu tun? Ich meine, das ist jetzt nicht zynisch, sondern wo trifft es bei uns an, wo man sagen könnte, ah, klar, ist eine Sache, da kann ich mit dran wuppen, da kann ich was mitmachen. Und zwar in diesem doppelten Sinne. Einmal, ich verhalte mich anders und habe was davon. Also nicht, ich verhalte mich anders und muss immer zu verzichten, sondern ich kriege auch Freiräume dadurch und Ähnliches. Aber die zweite Sache eben auch, wir beteiligen uns an einem Umbau, einem riesigen, wirklich großen kulturellen Umbau der Gesellschaft, damit wir in einer kulturvollen Gesellschaft in der Zukunft doch weiterleben. Das ist die große Gefahr, dass wir nachher vielleicht in so einer Katastrophe landen, wo wir noch als biologische Wesen rumrennen, aber nicht mehr als Kultur. Und wir meinen, dass man das alleine mit Argumenten, mit Daten, alleine nicht schafft. Ich brauche Geschichten, die diese Daten benutzen.
Das klingt nach einer großen Aufgabe. Wir werden nach einer kurzen Musik dann nochmal über den Ablauf sprechen. Telefon ist immer noch Joachim Borner vom Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung aus Berlin. Wir reden über die Internationale Sommeruniversität des Climate Culture Communications Lab. Wer ist denn eure Zielgruppe? Wer soll denn das Angebot wahrnehmen und dorthin kommen oder sich anmelden?
Wenn wir jetzt also neue Kommunikationsformate für Themen wie Klimawandel suchen, dann brauchen wir natürlich Akteure, die in diesen Feldern zugange sind. Also Medienleute, Klimawissenschaftler, Sozialwissenschaftler, die gesellschaftliche Wandlungsprozesse mit betreiben, Akteure, die in NGOs arbeiten und an diesem Thema ja immer hängen. Wie vermittle ich denn das, was ich meine, was eine tolle Botschaft oder eine wichtige Botschaft wäre? Und eben auch Künstler. Also das sind die Zielgruppen, die wir nur einladen. Im ersten Teil in einer E-Learning-Phase sich an das Thema heranzuwagen und dann für 2 Wochen in die Präsenzphase zu kommen und in dieser Präsenzphase dann mit dem Arbeiten zu beginnen. Und dann ist nochmal eine nachgelagerte E-Learning-Phase. Und das ist dann so ähnlich zeitbezogen in Santiago de Chile auch so.
Das Ganze habt ihr sicher nicht allein auf die Beine gestellt. Wer sind denn die KooperationspartnerInnen des Projekts?
Ja, das ist genau das Tolle und das Spannende. Also wir haben als Kooperationspartner, als Partner, mit denen wir das zusammen tragen, auch immer curricular überarbeiten. Einmal Institutionen, das sind so Institutionen wie das Grimme-Institut, Wuppertal-Institut, Hochschule für nachhaltige Entwicklung, die Universidad Academia, die Universidad de Chile in Santiago, Ecosystemas, das ist eine NGO von Juan Pablo Orrego, der ist alternativer Nobelpreisträger. Und es sind eine Reihe von Künstlern, die selten ja in Institutionen arbeiten. Da arbeiten wir mit der Universität in Babelsberg zusammen mit der Hochschule für populäre Künste. Könnte ich jetzt fast eine unendliche Liste aufzählen.
Also eine Menge spannender Angebote und Kooperationspartnerinnen für die sich dafür interessieren. Ihr müsst euch bis zum 31. Mai anmelden. Dann beginnt ab 12. Juni die erste Blended- oder E-Learning-Phase. An die schließt sich wiederum die Präsenzphase von 2 Wochen an, also vom 14. bis zum 26. August. Und danach ist vom September bis zum November eine 2. E-Learning-Phase, in der die Ergebnisse bearbeitet und veröffentlicht werden.
Ja, kosten wird das Ganze für die Teilnehmenden 500 Euro, wenn sie selbst zahlen, und 1000 Euro, wenn sie durch Unternehmen oder Organisationen mit unterstützt werden. Zudem werden die Kosten für Unterkunft, Übernachtung und auch die Fahrtkosten selbst getragen.
Ja, weitere Informationen findet ihr auf der Internetseite des CCC Lab und die ist www.cccclab.org. Dort findet ihr auch ein Anmeldeformular und sicherlich noch alles weitere, was ihr wissen wollt.
Wir bedanken uns bei Joachim Borner, der beim Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung arbeitet, für das Gespräch.
Internationale Klimagerechtigkeit ist auch ein Anliegen der Sendereihe Geborgte Zukunft. Sonst geht es immer viel um theoretische Hintergründe, Fragen und es müsste eigentlich dieses oder jenes getan werden. Heute haben wir mal einen konkreten Aktionsvorschlag für euch. Vom 21. bis 28. Mai ist das Lausitz-Camp on Tour, und zwar auf dem Rad in Brandenburg, Sachsen und Polen, um Orte des Braunkohlewiderstandes zu besuchen. Am Telefon ist Martin, Mitorganisator des Lausitz-Camps. Hallo Martin.
Hallo Uwe.
Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, was das Lausitz-Camp ist.
Ja, das Lausitz-Camp ist ein Camp in der Lausitz, wie der Name schon sagt. Und das gab es zum ersten Mal im Jahr 2011 in Jenschwalde. In Jenschwalde gibt es ja ein großes Braunkohlekraftwerk und auch einen gleichnamigen Braunkohletagebau. Und das war sozusagen der Auftakt dazu, eben mit einer anderen Protest- oder Aktionsform zu zeigen, dass erstens in Deutschland noch sehr viel Braunkohle gefördert und verstromt wird und auch eben Möglichkeiten zu versuchen, dagegen zu arbeiten oder auf einen Braunkohleausstieg hinzuwirken.
Und aus welchen Gründen sollten auch Menschen weiter weg sich dagegen engagieren und euch bei dem Camp unterstützen?
Ja, ich sag mal, es ist natürlich erstmal scheinbar ein sehr lokales Problem, dass vor allem sozusagen in Südbrandenburg und Nordsachsen in der Lausitz heute auch noch Dörfer bedroht, die eben von der Ablagerung bedroht sind. Deswegen es auch viele lokale Initiativen gibt, die schon seit vielen Jahren eben gegen die Braunkohleplanung der beiden Bundesländer und auch des Konzerns, der die Kohle dort abbaut, eben aktiv sind. Und es ist natürlich aber auch durch den Ausstoß von Klimagasen und anderen Schadstoffen ein Thema, was überregional auch andere Menschen betrifft. Und gerade das Klimathema ist ja ein globales Problem, das man auch ja, lokal eben bearbeiten muss. Und so bin ich eben auch dazu gekommen, mich als Leipziger in der Lausitz mit zu engagieren und zu sagen, es ist zwar erstmal eine lokale Geschichte, aber trotzdem ist es trotzdem der Ansatzpunkt, wo ich denke, dass man in Deutschland als erstes viele CO2-Emissionen sparen kann.
In den vergangenen Jahren wart ihr immer an einem Ort. Warum dieses Jahr mit dem Fahrrad?
Bei uns in der Vorbereitungsgruppe war es schon, also wir machen es dieses Jahr zum sechsten Mal, schon im vorletzten Jahr so ein bisschen ein Wunsch, mal ein anderes Format auszuprobieren. Wir haben dann aber letztes Jahr doch nochmal ein klassisches Camp an einem Ort gemacht. Und dieses Jahr haben wir dann uns aber wirklich mal dazu durchgerungen zu sagen, wir ja, wollen mal was anderes ausprobieren. Ich meine, es hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber ich glaube, die Idee, die wir dieses Jahr hatten, war eben, die verschiedenen Orte in der Lausitz einmal miteinander auch zu verbinden und diese verschiedenen Perspektiven auch ja, mit einmal zu erfassen, die es dort gibt.
Letztes Jahr ist ein gutes Stichwort. Da habt ihr ja mit Ende Gelände zusammen das größte Lausitz-Camp aller Zeiten mit fast 4000 Menschen auf die Beine gestellt. Rechnet ihr wieder mit so vielen Teilnehmenden oder wird es vielleicht etwas kleiner werden?
Also wir rechnen fest damit, dass es deutlich kleiner wird. Also zum einen machen wir dieses Jahr also nur ein Lausitz-Camp. Wir arbeiten dieses Jahr nicht mit Ende Gelände zusammen. Ende Gelände würde dieses Jahr wieder im Rheinland aktiv werden. Und es ist auch so, dass dieses Jahr der klimapolitische Aktionskalender sehr voll ist. Es gibt, wie gesagt, das Klimacamp im Rheinland. Dann gibt es im November auch noch die Klimaverhandlungen in Bonn. Beim G20-Gipfel in Hamburg soll es ja auch klimabezogene Demonstrationen geben und wir wollen uns dieses Jahr eben ein bisschen kleinere Brötchen backen. Deswegen rechnen wir so mit ungefähr 40 bis 80 Teilnehmern in der Woche.
Ja, 2016 wurden Bagger blockiert und ein Kraftwerk lahmgelegt. Was habt ihr diesmal denn so geplant?
Ja, dieses Jahr haben wir, also erstens, weil wir nicht so viele Leute sind und auch der Vorbereitungskreis dieses Jahr sich nicht so große Aufwände machen wollte, nicht so eine große Aktion geplant. Also wir haben erstmal die Radtour geplant, haben dann an allen Orten, an denen wir übernachten, auch immer einen kleinen Kulturpunkt am Abend noch geplant, irgendwie einen Kinofilm oder eine Diskussionsrunde. Und an ein, zwei Stellen auf der Route, wenn wir am Kraftwerk vorbeifahren oder auch an anderen markanten Orten, wird es vielleicht auch kreative Aktionsformen geben, die das Thema aufgreifen.
Das klingt auf jeden Fall spannend und abwechslungsreich. Wann und wo geht es los und wie wird denn die Strecke werden?
Ja, los geht es am 21. in Cottbus, also da startet nicht die Tour, das ist sozusagen der Sonntag. Da sammeln wir uns im Cottbuser Strombad, um dann am Montag, den 22.05. unsere erste Etappe zu begehen. Und wir werden dann von Cottbus nach Süden startend einen Ort besuchen und am darauffolgenden Samstag wieder in Cottbus ankommen, wo die Tour dann am Sonntag eben endet.
Und wie ist das unterwegs mit Übernachtung und Verpflegung?
Übernachtungen sind so organisiert, dass wir an jedem Ort, an dem wir sozusagen übernachten oder eine Etappe endet, ja, einen lokalen Ansprechpartner haben, der uns irgendwie eine Wiese zur Verfügung stellt oder ein Stückchen Land irgendwie hinterm Gemeindehaus, wo wir zelten können. Also die Idee ist, dass wir so ein bisschen wie Nomaden unterwegs sind mit dem Fahrrad, mit dem Zelt. Und es gibt dort aber immer die Möglichkeit, sich irgendwie zu waschen oder eine Toilette zu benutzen, dass man das zumindest organisieren kann. Und die Verpflegung wird so geregelt sein, dass wir eine mobile Zeltküche haben, also so eine, die Flaming Kitchen, die uns in den letzten Jahren auch auf den stationären Camps immer bekocht hat. Die werden so einen, ja, einen mobilen Kochwagen haben, der dann uns immer zum Abendbrot, ja, eine warme Verpflegung sicherstellt und auch ein Frühstück anbieten wird.
Und was muss ich denn noch so dabei haben, wenn ich mitfahren möchte?
Naja, also wir waren dieses Jahr ein bisschen faul, weil wir wollten eben eine sehr schmale Infrastruktur haben und nicht so viel Organisationsaufwand, sodass wir uns jetzt wirklich nur um die Verpflegung und die Übernachtungsmöglichkeiten kümmern und eben ein kleines Rahmenprogramm. Und jeder Einzelne sollte natürlich daran denken, dass es halt fahrradfahrtauglich ist, dass man vielleicht einen Flicken und eine Luftpumpe dabei hat, einen Schlafsack, ein Zelt, passende Sachen, wenn es vielleicht auch mal regnet oder so. Und es gibt dazu aber auch, wer jetzt vielleicht nicht so regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist, auch eine Packliste auf unserer Homepage, was man sozusagen mithaben sollte, um dann die Woche über, ja, alles dabei zu haben, was man so braucht.
Genau, aber die Packliste ist ein gutes Stichwort. Wo finden denn Leute, die sich interessieren, noch weitere Informationen?
Also wir haben unsere Homepage ein bisschen entrümpelt und neu aufgesetzt. Die heißt lautcamp.de und da gibt es eben auch Informationen zur Route, zu den einzelnen Tagesetappen, wo die anfangen, wo die Übernachtungsmöglichkeiten sind, welcher Programmpunkt am Abend geplant ist und eben auch die besagte Packliste, wo man mal so grob drüber scannen kann, was man eben alles dabei haben sollte.
Okay, und was kostet der ganze Spaß?
Ich sage jetzt mal, Kosten ist es so, dass wir sozusagen einen Großteil der entstehenden Kosten erstmal auslegen und wir wünschen uns aber, dass die Teilnehmerinnen uns auf Spendenbasis, so haben wir das in den letzten Jahren auch immer gehandhabt, ja, einen Teilnehmerbeitrag oder eben eine Spende zukommen lassen, um unsere Kosten zu decken. Also wir orientieren dort ungefähr auf 10 Euro pro Tag und Person. Da ist die Verpflegung und die Unterkunft schon mit drin. Und das Konzept zu sagen, dass es jetzt eine Spende ist und kein Beitrag, ist eben, dass wir auch möchten, dass Leute, die vielleicht nicht so finanzkräftig sind, auch mit einem kleineren Spendenbeitrag teilnehmen können. Oder wenn Menschen sagen, sie wollen uns mehr unterstützen, auch gerne mehr als 10 Euro pro Tag dazugeben können.
Also auch eine Form der solidarischen Finanzierung.
Ja, das ist in den letzten Jahren immer auch so ein Grundprinzip von uns gewesen, das ja allen Menschen auch offen zu halten auf diesem Wege.
Und gibt es denn auch die Möglichkeit, später dazu zu stoßen oder auch nur Teilstrecken mitzufahren?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein bisschen die Idee, dass man, vielleicht haben nicht alle die ganze Woche Zeit, deswegen haben wir auf der Routenplanung, auf der Homepage immer auch nochmal einen kleinen Vermerk, welcher Bahnhof an der jeweiligen Station der nächstgelegene ist, wo man dann wahlweise zu- oder aussteigen kann, sodass man, wenn man auch nicht die ganze Woche Zeit hat, auch nur Teiletappen mitfahren kann, wenn man möchte.
Wo muss ich mich denn anmelden, wenn ich mitfahren will? Ihr wolltet sicherlich wissen, wie viele Leute ungefähr dabei sind, damit die Küche zum Beispiel planen kann oder auch der Platz für die Übernachtung.
Ja, genau. Also das wäre sehr praktisch, wenn sich alle, die auch fest planen, mitbekommen, anmelden, weil gerade Küche so eine sensible Sache ist. Wir haben das ja im letzten Jahr ein bisschen auch unterschätzt mit den 4.000 Teilnehmern. Wir hatten damit eine kleinere Zahl kalkuliert und gerade die Küche war dann so ein Punkt, wo wir dann oft ins Schwitzen gekommen sind, ob wir die vielen Leute versorgt bekommen. Und es gibt aber dieses Jahr einen Anmeldeformular auf unserer Homepage, wo man eben auch mit einem Fantasienamen sagen kann, ich bin der Räuber Hotzenplotz und ich fahre am Sonntag, Montag, Dienstag mit. Da kann man sozusagen für jeden Tag ein Häkchen setzen, sodass wir ein bisschen besser planen können, für wie viele Leute wir die auch schmale Infrastruktur auslegen können.
Wunderbar, also Räuber Hotzenplotz und Pippi Langstrumpf sollten sich anmelden, wenn sie mitfahren wollen. Aber ja, Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die euch unterstützen wollen, eure Aktionen gut finden, aber selbst nicht fahren können. Habt ihr auch irgendwie eine Möglichkeit, euch zu helfen?
Ja, ich meine, eine Möglichkeit ist natürlich immer, wenn man sagt, man möchte uns auch, wenn man nicht teilnimmt, vielleicht finanziell unterstützen. Es gibt ein Spendenkonto, das ist auch auf der Homepage dargestellt. Und natürlich auch solche einfachen Sachen wie Mund-zu-Mund-Propaganda oder mal auf die Homepage gucken oder wenn man vielleicht dieses Jahr nicht mitmachen kann, sich auf unserer Interessen- oder E-Mail-Liste einzutragen und zu sagen, vielleicht möchte ich mich auch im kommenden Jahr oder später mal im Lausitzcamp in welcher Form auch immer engagieren.
Alles klar, dann hoffen wir, dass zum einen viele Leute mitfahren, auch in diesem Jahr, dass es kreative Aktionen gibt und dass vielleicht der eine oder die andere dann auch Lust bekommt, nächsten Jahr mitzumachen. Vielleicht werden wir darüber ja auch nochmal berichten. Vielen Dank erstmal an Martin, einen der Mitorganisatoren des Lausitz-Camps on Tour in diesem Jahr, das vom 21. bis 28. Mai in Cottbus startet und auch dort wieder ankommt. Vielen Dank.
Danke dir.
En la soledad de mi habitación medito lo que pasa entre nosotros dos. No sé lo que ha pasado, lo que sucedió. Nos ha llegado el odio dejando atrás el amor. Pero a pesar de todo no te guardo rencor. Que te vaya bonito te deseo yo. Pero no me pidas mi perdón, porque mi alma está herida como mi corazón. Me dices que te gusto, pero no me lo demuestras. Actúas de una forma que me aturde y desorienta. Me hago mil preguntas, pero ninguna respuesta. No sé cómo actuar estando en tu presente. Intento mantenerme un poco distante. Entonces tú me dices que soy muy poco elegante. Me buscas y me buscas hasta llegar a encontrarme. Y cuando voy hacia ti ya tengo un muro delante. Esto es increíble, alucinante. Vamos hacia atrás en vez de tirar pa'lante. Yo jamás he visto nada semejante. Así que me retiro, sigue sola en tu viaje. Te juro que he intentado seguir en el juego. Me encanta estar contigo, pero si te soy sincero, me siento utilitado en todo momento. Y eso me hace sentir de todo menos contento. En la soledad de mi habitación medito lo que pasa entre nosotros dos. No sé lo que ha pasado, lo que sucedió. Nos ha llegado el odio dejando atrás el amor. Pero a pesar de todo no te guardo rencor. Que te vaya bonito te deseo yo. Pero no me pidas mi perdón, porque mi alma está herida como mi corazón.
Damit endet diese Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft von Radio Frei. Nachdem wir 9 Ausgaben lang kaum mitbekommen haben, wie unsere Sendungen so ankommen, habt ihr an den Empfangsgeräten nun endlich die Möglichkeit, uns ein Feedback zu geben. Yeah! Und zwar könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an geborgte-zukunft@radio-frei.de.
Für heute verabschieden sich von euch Uwe
und Hermine.
Und wir erwarten mit Spannung eure Rückmeldungen.
In der nächsten Sendung dann befassen wir uns mit Energie. Genauer gesagt mit der Sicherung des Zugangs zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle, wie es im Nachhaltigkeitsziel 7 gefordert wird.
Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Ciao.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.